Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Neue Heimat Reloaded. Der Staat bzw. die Koalition hat sich wieder Gedanken gemacht darüber, wie sie unsere Steuern noch weiter minimieren können bzw. in welche Löcher sie weiterhin irgendwelche Defizite aufbauen können, und dabei rausgekommen ist, dass die Bundesregierung nun eine Bundeswohnungsbaugesellschaft gründen möchte. Ob das jetzt der Gamechanger ist für mehr Wohnungsbau oder eher die Neuauflage der neuen Heimat. Wir erinnern uns, 80er Jahre, sehr viele Wohnungen, 190.000, 17 Milliarden Mark Schulden, die dann der Staat Hamburg übernommen hat oder das Land Hamburg. Darum geht's hier heute in der 1A-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Welche Neuerungen sieht das Koalitionspapier für den Wohnungsmarkt vor? Was ist das Ziel der Bundeswohnungsbaugesellschaft? Ist dies der Gamechanger für den Wohnungsbau? Was war die neue Heimat und warum ist sie gescheitert? Was sollten wir stattdessen tun? Und worauf können sich Investoren einstellen? Wird die Wohnungsbaukrise bald gelöst sein? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute sprechen wir über, wie soll ich sagen, sozialistische Fantasien, kann man sagen. Oder der Staat überlegt sich mal wieder, dass er große Bestände haben möchte. Das ist ja auch klar, der Staat möchte eigentlich gerne alles haben, deshalb auch ganz viele Wohnungen. Und das ist Teil der Beschreibung von dem, worum es heute geht. Die neue Heimat für die ganz jungen Menschen unter uns. Das war mal ein riesiger Bestand, den die Stadt Hamburg damals gekauft hat. Völlig maroder Zustand, Schulden waren immens, aber dazu kommen wir später. Zunächst einmal wollen wir mal darüber sprechen, worum geht's eigentlich. Dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn. Er war mal wieder fleißig, er hat publiziert. Das IW Köln, da könnt ihr die Studie, die Grundlage für die heutige Folge darstellt, auch finden. Findet ihr unten in den Show Notes. Und hier haben wir ihn, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Grüß dich.
Also, die Politik hat mal wieder Papiere erstellt. Diesmal ist es ein Koalitionspapier. Und dieses Koalitionspapier, das hat natürlich mal wieder ein paar Dinge auf Lager, die uns zumindest beschäftigen, überraschen vielleicht gar nicht unbedingt. Aber dieses Mal geht's darum, dass jetzt der Staat nicht nur die Unternehmer sozusagen um alles bringen will, was sie sich erwirtschaftet haben, sondern jetzt wollen sie auch noch eigene Wohnungen, und darum geht's. Aber vielleicht fangen wir da auch genau an. Was steht denn eigentlich drin in diesem Koalitionspapier und worum geht's eigentlich ganz genau?
Ja, also erstmal ein eigenes Papier habe ich dazu jetzt nicht, ausnahmsweise. Ja, das ist quasi exklusiv jetzt hier für 1A-Lage, die Einschätzung zum Koalitionspapier. Und das Koalitionspapier, das wird ja im Moment rauf und runter diskutiert, gerade mit Blick auf die Krankschreibung. Ja, also das ist das Papier, wo jetzt drin steht als eine der Maßnahmen, dass man nun direkt ab dem ersten Tag krank sein einen Attest braucht. Das ist aber eben nicht der einzige Punkt. Da gibt es viele weitere Punkte zur Rentenreform etc. Aber eben auch unter Punkt 13 ist es, glaube ich, Maßnahmen für den Wohnungsmarkt und für den Wohnungsbau. Und da, ja, und da sind zwei gute Punkte und ein nicht so guter Punkt dabei. Der gute Punkt ist, was eigentlich aber auch schon überfällig ist, der sogenannte nationale Kapitalpuffer in der Immobilienfinanzierung soll abgeschafft werden. Jetzt fragt sich manch einer, was ist das eigentlich? Es ist tatsächlich erstaunlich. Wir haben in der Bankenregulierung verschiedene Instrumente, die letztlich dafür sorgen sollen, dass gerade in Boomphasen nicht zu viele Kredite vergeben werden, damit eben in den schwächeren Phasen auch letztlich mehr Kredite vielleicht bereitgestellt werden sollen, also die antizyklisch wirken sollen. Nun hat aber die BaFin 2022 just in dem Moment oder just bevor die Krise anfing, die Eigenkapitalanforderungen an die Banken erhöht und hat das nie wieder revidiert. Ja, und das wird jetzt gemacht, ne? Und das ist erstaunlich, dass das die Bundesregierung jetzt entscheidet. Aber anscheinend wird sie hier Weisungen erteilen der BaFin, dass das jetzt endlich revidiert wird, nachdem wir jetzt eigentlich 4 Jahre unter diesen erschwerten Bedingungen Finanzierung gehabt haben. Es wird jetzt nicht den Rieseneffekt haben, aber es geht vom Signal her.
Aber warum wird es nicht den Rieseneffekt haben?
Naja, es sind natürlich kleinere, also sie müssen etwas mehr Eigenkapital unterlegen, ne? Und natürlich kostet Eigenkapital ein bisschen mehr als Fremdkapital, aber da es eben nur ein relativ kleiner Bereich ist, ist die Erwartung eher, dass es unter 10 Basispunkten ausmachen wird, also unter 0,1% Punkten beim Kredit. Aber das kann natürlich schon was ausmachen und es macht es den Banken tendenziell etwas leichter, auch weniger Eigenkapital von den Kunden zu verlangen. Ja, aber das ist, wie gesagt, an einem kleinen Dosis, aber es geht in die richtige Richtung.
Aber sag mal, andersrum hatte es einen Rieseneffekt, ne? Als diese Regelung neu war, die neuen Hinterlegungspflichten, da haben wir dann gedacht, so wow, jetzt geht gar nichts mehr, oder?
Naja, so auch nicht, aber es ging natürlich völlig in die falsche Richtung. Eigentlich ist dadurch, dass man in der Krise diesen Kapitalpuffer gezogen hat, hat man ja eine prozyklische Kreditpolitik gefahren, ja.
Also
man
also
hat
eine verstärkende,
verschärft.
Genau.
Eine verstärkende Situation, genau. Und das war eigentlich genau nicht gedacht. Also man hat hier diese antizyklischen Instrumente völlig falsch verwendet und das ist jetzt ein Fehler, der endlich korrigiert wird. Okay. Zweiter Punkt. Es gibt das Verbot der Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen. Wir könnten auch sagen, wir haben hier richtig Impact gehabt. Ja, also just an dem Tag, an dem unser 1A-Lage-Podcast zu den Bundeskonsequenzen kam, hat die Bundesregierung auch verkündet, das lassen wir jetzt lieber sein. Wir erlassen ein Gesetz, das auf Landesebene keine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen, keine Verstaatlichung von Wohnungsunternehmen möglich ist. Das ist ja gut. Wir haben ja darüber ausführlich diskutiert, welche Rückwirkungen das haben kann. Insofern wirklich eine gute Idee, dass das jetzt gesetzlich festgehalten wird. Die Frage genau, wie es ausgestaltet wird, aber es geht auf jeden Fall auch in die richtige Richtung. So, und der dritte Punkt ist jetzt, es wird eine Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen errichtet. Ja, und das ist jetzt der Schwerpunkt, auf den wir uns konzentrieren. Was soll das eigentlich?
Das ist nämlich die große Frage. Was ist eigentlich die Fantasie dahinter? Es ist auch deshalb komisch, weil ja eigentlich immer nur die Länder eigene Wohnungsgesellschaften haben. Und in einem Staat, der subsidiär orientiert ist, könnte man ja sogar behaupten, eigentlich ist das sogar noch zu groß. Man müsste eigentlich bei den Bezirken diese Gesellschaften ansiedeln, weil da werden ja auch die Baugenehmigungen ausgestellt. Also es wäre zumindest irgendwie kongruent in der Art und Weise, wie man auf diese Staatsorganisation guckt. Aber nun möchte gerne der Bund auch endlich mal selber Wohnungen haben. Erzähl mal, was ist genau soll das Ziel dieser Wohnungsbaugesellschaft sein?
Also erstmal, das ist eigentlich schon eine ältere SPD-Idee. Die Ampelregierung hatte das tatsächlich auch schon im Koalitionsvertrag. Damals war noch die Idee, dass die BIMA, die Bundesimmobiliengesellschaft, die zum Beispiel sich um die Wohnungen für die Bundesbediensteten um die kümmert, dass die auch mehr bauen sollte. Diesen Plan hat man dann irgendwann verworfen und will jetzt ein neues Unternehmen aufbauen, eben diese Bundeswohnungsbaugesellschaft. Und die soll vermehrt Wohnungen im bezahlbaren Preissegment bauen und damit eben das Angebot an bezahlbaren Wohnraum vergrößern und natürlich soll mehr sozialer Wohnungsbau betrieben werden und der industrielle Hochlauf des seriellen Bauens soll unterstützt werden. Und das insbesondere in Regionen mit nachgewiesenem Wohnungsmangel. Interessant ist, dass diese Bundeswohnungsbaugesellschaft nicht primär selber bauen soll, sondern sie soll kooperieren mit privaten Unternehmen, aber sie soll die Finanzierungsvorteile des Staates mitnehmen. Ja, das heißt, die Idee ist, diese Bundesbaugesellschaft kann sich günstiger refinanzieren. Und das leitet sie quasi diesen Vorteil an die privaten Unternehmen mit und die bauen dann entsprechend günstiger. So ist die Idee.
Das ist ja super. Das heißt, da ist jetzt, die planen nicht nur eine Wohnungsbaugesellschaft, sondern auch etwas, das sozusagen dann in einem völlig anderen Markt operiert als all die anderen Teilnehmer, nicht wahr? Weil wenn man diese Ziele dann erreichen will mit möglichst vielen Wohnungen und so, dann muss es ja auf einmal Marktteilnehmer geben, die dann nicht nur Bock haben, mit denen zu kooperieren, für aus welchen Gründen auch immer, sondern die müssen dann auch gegen den Trend von dem, was wir gerade erleben, alle Genehmigungen bekommen, günstige Baustoffe, serielle Baufabriken, alles das, was alle anderen ja nicht wollen und auch gar nicht brauchen. Das ist dann für diese Kooperation aber natürlich möglich, denkbar und auch verfügbar. Das ist eine super Geschichte. Also das hört sich richtig gut an. Wie genau beeinflussen Sie den Markt?
Ja, und das ist ja genau das Thema, ne? Also eine Bundesbaugesellschaft würde ja dann Sinn machen, wenn es keine privaten Bauunternehmen gibt, ja, und keine privaten Unternehmungen hier zur Verfügung stehen, die diese Möglichkeiten haben. Aber das ist eigentlich ja nicht das Kernproblem, ne? Wir haben jede Menge Bauunternehmen, wir haben auch große Bauunternehmen, aber das große Problem, das wir haben, ist ja eben die Baukosten. Ja, die Baukosten sind viel zu hoch. Dazu gibt es eben Knappheit bei Bauland. So, und beides kann eine Bundesbaugesellschaft ja eigentlich nur mittelbar beeinflussen. Ne? Es ist natürlich, wäre natürlich schon ein Ding, wenn die jetzt auf einmal viel leichter an Grundstücke kommen. Ja? So nach dem Motto, okay, wir haben die immer zurückgehalten, die Grundstücke, aber jetzt kommt da die staatliche Baugesellschaft und die kriegt's. Ja? Das wäre natürlich schon irgendwo auch fragwürdig, wenn das so wäre. Und natürlich kann es auch nicht sein, dass die jetzt nach anderen Rahmenbedingungen bauen dürfen. Ja, also die unterliegen ja den gleichen Rahmenbedingungen und den gleichen Materialkosten und den gleichen Baustandards wie alle anderen auch. Also dieses Problem werden sie nicht lösen können. Und es entsteht natürlich auch ein wettbewerbliches Thema. Also wenn wir jetzt wirklich eine Bundesbaugesellschaft haben, die sich günstiger refinanzieren kann, mit welchen Unternehmen arbeitet dieses Unternehmen dann zusammen und gewährt denen dann entsprechend Wettbewerbsvorteile? Ja, und wir müssen uns ja auch klar machen, im Endeffekt jedes Grundstück kann nur einmal bebaut werden. Also im Zweifel verdrängt man hier eben private Aktivität zugunsten staatlicher Aktivität. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und insofern denke ich, kommt es hier zu wirklichen Wettbewerbsvorteilen. Und was man eben auch sehen muss, es gibt ja auch schon Erfahrungen mit solchen Instrumenten. Also die Bayern haben ja schon 2018 gesagt, wir brauchen eine eigene Landesbaugesellschaft. Das war die Bayernheim, 2018 gegründet. Und die Idee war, dass man bis 2025 10.000 Wohnungen in Bayern fertigstellt. Ja, die Realität ist, es sind 1400 Wohnungen, von denen man den Großteil selber gekauft hat. Ja, also das zeigt einfach, ne, diese Strukturen lassen sich auch nicht so schnell aufbauen, und das wird nicht so schnell funktionieren. Und im Endeffekt frage ich mich, schafft man hier nicht eher ein Instrument wie tatsächlich die neue Heimat? Ja, also droht hier nicht so eine neue Heimat 2.0? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir hier stelle.
Genau, in die neue Heimat gehen wir gleich ran. Das war ja damals noch ein bisschen anders gelagert. Aber ich habe eine Frage. Und zwar, nun stelle ich mir vor, ich bin ein Wohnungsbauunternehmen, also ein privatwirtschaftlich organisiertes. Warum sollte ich Interesse haben, mit dem Staat zu kooperieren? Also neben den offensichtlichen Vorteilen, dass ich jetzt irgendwie eine schnellere Genehmigung kriege oder so. Wir hatten ja schon mal Anfang der 2000er Jahre, als uns die EU verpflichtet hat, überall Ausschreibungen zu initiieren, zum Beispiel auch für Lose im öffentlichen Personennahverkehr. Da habe ich da zufällig gearbeitet, deswegen habe ich es genau mitgeschnitten. Da gab es dann das Instrument der Public-Private Partnerships, die sehr weitreichende Konsequenzen hatte für viele, viele Unternehmen, die damals gegründet wurden. Da war die Attraktivität des privaten Partners dadurch gegeben, dass er sozusagen zu dem Zinsniveau des der öffentlichen Hand, also des Staates, sich selber auch Fremdkapital besorgen konnte und damit natürlich einen offensichtlich besseren Hebel hatte. Also nicht ganz wie der Staat selbst, aber ziemlich dicht dran, auf jeden Fall deutlich günstiger, als wir das am Kapitalmarkt zu der Zeit hatten. Gibt es jetzt hier auch irgendwie solche Anreize, dass man sagt, also man besticht die Privaten dadurch, dass man sagt, ihr könnt jetzt hier so richtig hebeln, weil die Zinsen spielen für euch jetzt keine Rolle mehr?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steht. Ja, man nutzt also quasi diesen staatlichen Partner. Entweder nimmt er die Kredite auf oder weil es eben die Kooperation gibt, kriegt man die günstigen Kredite. Aber das ist der Finanzierungsvorteil, den man hat. Auf der anderen Seite wird das natürlich einhergehen mit größeren Verpflichtungen, mehr Sozialwohnungen zu bauen oder mehr im preisgedämpften Niveau zu bauen. Ich glaube, das ist, ob sich das dann rechnet, das wird man dann sehen. Ja. Aber es ist natürlich schon auch so eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Also eigentlich müsstest du ja sagen, wenn ich jetzt überzeugt bin, dass die Finanzierung das große Problem ist und natürlich mit den höheren Zinsen, die wir jetzt seit 2022 haben, ist Finanzierung natürlich ein Thema. Dann könnte ich aber auch sagen, ich gebe Garantien. Ja, ich übernehme für Projektentwicklung, darauf kann man sich bewerben, Ausfallbürgschaften oder ähnliches. Ja, das wäre durchaus möglich. Und dann würden die Banken natürlich auch günstigere Kreditkonditionen geben können. Ja, also ich könnte ja auch auf andere Art und Weise das bereitstellen. Ich könnte auch sagen, okay, die KfW fördert jetzt oder gibt günstige Kredite für den Wohnungsbau. Ja, wäre auch eine Möglichkeit.
Also aber nur für Entwickler, die nicht mehr als 90.000 Euro im Jahr verdienen. Entschuldigung.
Ja, genau. Und ich meine, das ganze Thema mit dem industriellen, mit der industriellen Vorfertigung, ja, das hier jetzt drinsteht, das wird allein deswegen nicht funktionieren, weil natürlich die gleichen restriktiven Vergaberichtlinien ja auch für die Bundesbaugesellschaft gelten und natürlich all die Restriktionen bei kommunalen Auflagen, bei Landesbauordnung, dass es eben auch die entsprechenden, ja, letztlich Richtlinien gibt, dass man das wirklich umsetzen kann. Also all diese Probleme sind jetzt nicht gelöst. Ja, also deswegen ist schon die Frage, was bringt das dann auch wirklich? Außer, dass es eben eine gewisse Wettbewerbsverzerrung nachher bedeutet.
Naja, aber ich frage mich schon, warum sollte es für mich als Privater attraktiv sein? Also das ist so, Finanzierung ist okay, aber dafür muss ich dann wieder Auflagen schlucken. Also in mir stellt sich wirklich ernsthaft die Frage, warum sollte ich es tun? Weil darum wird ja am Ende, wird ja daran der Erfolg gemessen werden, wie erfolgreich das Instrument ist. Und der Erfolg hängt meistens bei so einem Angebot mit der Attraktivität zusammen. Und für mich fällt noch nicht so richtig ein. Alleine, wenn ich mir überlege, was ich dann für Reportings wahrscheinlich kriege rund um mein Projektmanagement, weil die staatliche Hand, die hat jetzt eine Transparenzpflicht und die hat irgendwie noch ein Parlament, das hinten drauf sitzt und jederzeit Fragen stellen kann. Also ich habe ja einen riesen Verwaltungsapparat mehr, den ich unterhalten muss, wenn ich mit der öffentlichen Hand zusammenbaue, als wenn ich das selber mache. Das ist auch schon Wahnsinn, aber das wird ja nochmal potenziert und dafür habe ich nur einen Finanzierungsvorteil. Außerdem werde ich wahrscheinlich als kleiner Entwickler auch sowieso nicht in eine Frage kommen, sondern es müsste eine gewisse Größe haben. Die Großen haben auch sowieso ganz gute Zugänge zum Kapitalmarkt. Also mir will noch nicht einfallen, warum Großer jetzt mit dem Staat da oder mit der neuen Bundeswohnungsbaugesellschaft Hand in Hand gehen will.
Gut, wir haben natürlich unterausgelastete Kapazitäten bei vielen Projektentwicklern auch bei vielen Bauunternehmen, die im Wohnungsbau drin sind. Für die kann das natürlich schon interessant sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also umso höher die Anforderungen dann nachher sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass dieser Finanzierungsvorteil ausreicht, dass ich hier tatsächlich einsteige. Also das ist tatsächlich auch nicht ausgemacht, dass das wirklich auf so eine große Kooperationsbereitschaft trifft. Es ist natürlich so, dass wahrscheinlich viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften da mitarbeiten werden, die heute auch bauen. Ja, die sind quasi mit in die Pflicht genommen hier. Aber ob das wirklich zu einem großen Aufwuchs an Bautätigkeit führen wird. Wir sehen es ja auch in der Bayernheim, ne? Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht der Gamechanger gewesen, auch nicht in Bayern, sondern spielt eher noch in der Nische. Und Ähnliches könnte ich auch erwarten hier für so eine Bundesbaugesellschaft.
1400 dann mal 16 vielleicht als große Zielmarke. Gut, anyways, wollen wir nicht zynisch werden. Du hattest die neue Heimat angesprochen. Die neue Heimat, ein riesiger Wohnungsbaubestand, der in Mitte der 80er Jahren für eine symbolische Mark übertragen wurde an den Staat Hamburg oder an das Land Hamburg. Erzähl mal, vielleicht gibst du uns ein bisschen Kontext und Abriss und Rahmen und warum ist eigentlich die neue Heimat überhaupt gescheitert am Anfang?
Naja, am Anfang, also es gab sie schon eine ganze Weile, 1950 gegründet als DGB-Tochter mit dem Ziel, Arbeitnehmern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen.
Ja? Genossenschafts-Idee.
Genau, und zu dem Zeitpunkt war eben die Idee, naja, es gibt eben steuerliche Privilegien, es gibt eine staatliche Förderung und eben eine enge Verflechtung auch mit dem Staat, insbesondere aber auch mit der SPD und den Gewerkschaften, dass man auf diese Art und Weise dann eben günstigen Wohnraum schafft. In der Spitze hatte die neue Heimat 450.000 Wohnungen, ja, im Bestand. So, und das Problem, und deswegen finde ich das, ist ein warnendes Beispiel. Am Ende hat sich diese neue Heimat eigentlich dadurch zerstört, dass sie einen völlig aufgeblähten Apparat hatte. Ja, einen völlig aufgeblähten Verwaltungsapparat. Es wurden halt sehr viele Expansionen betrieben, auch im Bereich Gewerbeimmobilien, internationale Märkte. Aber viele Entscheidungen wurden eben auch politisiert, wo man nun tatsächlich baut, welche Funktionen man an wen gibt. Ja, also es war auch teilweise, dass es eben viele Parteifunktionäre nachher auf Verwaltungsratsposten waren.
Gibt's doch gar nicht.
Und letztlich eine schwache Eigentümerkontrolle gab, ja, weil es eben letztlich mehr eine Behörde war, kein wirklich gewinnorientiertes Unternehmen. Und wir kennen das eben aus der politischen Ökonomie. Dann baut sich solche eigenen Ziele auf und man wird eigentlich immer größer, was eben den Verwaltungsapparat angeht. Und das Ganze führte einfach zu Milliardenverlusten. Dies wurde damals aufgedeckt vom Spiegel, der 1982 da einen großen Artikel rausbrachte, was da alles schiefläuft. Und 86, wie gesagt, wurde das Ganze dann für eine symbolische eine Mark verkauft. Ja, letztlich, weil so viel an Instandsetzung noch zu tun war, an Modernisierung zu leisten war. Also ein tatsächliches Desaster. Ja, auch ein Desaster für die ganze Idee der Wohnungsgemeinnützigkeit. Und das darf man ja nicht verhehlen, diese Idee der Bundeswohnungsbaugesellschaft ist ja eigentlich auch, diese Wohnungsgemeinnützigkeit durch die Hintertür wieder reinzubringen. Ja, wir haben jetzt eine Gesellschaft, die günstigen Wohnraum schafft und das letztlich finanzieren kann über Refinanzierungsvorteile. Aber letztlich wird das auch darauf hinauslaufen, dass man steuerliche Vorteile braucht, dass man Subventionen braucht, damit das irgendwie handhabbar wird, dass man zu den Baukosten wirklich dann auch Mieten anbieten kann. Verena Hubert sagt ja immer, unter 14 Euro soll es sein. Daran wird sie sicherlich auch gemessen sein werden. Und das heißt, dass es hier auch entsprechende Subventionen geben muss. Und ich weiß noch, wie der damalige LEG-Chef zu mir dann sagte, naja, er war total erstaunt, als der neuen Heimat ist ja die LEG auch hervorgegangen, die ja heute auch in der Börse ist. Und in den Kellerräumen fanden sich wohl unter anderem riesige Bestände an Kunstschätzen und Weinflaschen. Das war halt auch Geld, das da investiert wurde und zeigt eben auch, naja, welche Fehlanreize in solchen Apparaten irgendwann entstehen. Und das sollte einfach als mahnendes Beispiel gelten, dass man hier über eine solchen groß angelegtes Unternehmen, staatliches Unternehmen, dass das nicht unbedingt zum Erfolg führen muss, sondern im Gegenteil mit sehr hohen Kosten und hohen Ineffizienzen verbunden ist.
Du rutschst da so rüber und sagst, ja, das wird wahrscheinlich dann auch mit Subventionen einhergehen, aber Subventionen in diesem speziellen Fall bedeutet ja nichts anderes als der völlig fehlallokierte Einsatz von Steuergeld, nicht wahr? Also am Ende werden Steuergelder dafür akquiriert werden im Haushalt, in irgendwelchen Haushaltstiteln, die dann durch die gesamten Gesellschaftsstrukturen am Ende dafür eingesetzt werden, Haushaltslöcher zu stopfen in dann dieser Bundeswohnungsbaugesellschaft. Also benennen wir es mal, wie es ist. Das ist der Plan, eine von vornherein nicht lebensfähige Gesellschaft für politische Ziele an den Start zu bringen, die sich sozusagen Vorteile, vermeintliche Marktvorteile dadurch einheimst, dass sie hinterher nicht wirtschaftlich betrieben werden muss, weil sie einen Haushalt hat, der im Zweifelsfall mit Steuergeld ausgebessert wird oder liquide gehalten wird. Das ist ja aber von vornherein nicht nur eine Wettbewerbsverzerrung, sondern das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung an die Gesellschaft. Also das ist ja von vornherein, das ist ja im Setup so geplant, dass das Ding nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Das ist ja von, das, oder bin ich völlig zu spitz? Es ist ja genau das.
Nein, das ist ordnungspolitisch genau auf den Punkt gebracht. Ja, im Endeffekt schaffst du dir auch einen Nebenhaushalt, ne? Du schaffst jetzt eine neue Gesellschaft, die ist nicht
das
direkt
ist immer
im
diese,
Haushalt, du kannst zusätzliche Schulden aufnehmen, ja? Das ist doch letztlich auch ein,
ja, aber ich erzähle den Geheimnis,
die Spielwiese hier.
Die Zinsen für die Extraschulden, die muss ja auch wieder irgendjemand bezahlen.
Ja, ja, klar.
So, das heißt, in Wahrheit ist das der euphemistisch formulierte Bau eines weiteren Steuerlochs. Ja, so, ja. Sagen wir doch mal, wie es ist. Das ist doch, also ich meine, bei den Rekordeinnahmen, die man hat, die natürlich trotzdem immer noch für gar nichts reichen, könnte man ja jetzt auf die Idee kommen und dann ist es organisiert wie eine Behörde, das heißt wahrscheinlich enteffizient. Und da wir sowieso erst die Hälfte vom Bundeshaushalt für Personal ausgeben, können wir da ein paar Stellen mehr schaffen. Gut, dann lass uns überlegen, wie könnte man das denn, also das ist ja die große Frage, ne? Also das Bedürfnis ist ja, wir schaffen günstigen Wohnraum. Die Bundeswohnungsbaugesellschaft kann offensichtlich nicht die Lösung sein, weil es von vornherein nicht nur Marktverzerrungen gibt. Es gibt für die Privaten keine Anreize und hinterher sozusagen ein strukturelles Steuerloch, eins, das jetzt nur ein bisschen anders heißt. Was sollte man stattdessen tun, ist ja die große Frage.
Ja, das würde natürlich eine eigene Folge doch mal verdienen, aber wir haben darüber natürlich auch schon an anderer Stelle gesprochen. Es bleibt dabei, wir müssen eigentlich das Bauen deregulieren. Ja, wir müssen wirklich es vereinfachen. Es ist ja richtig, dass wir auch mehr industrielle Vorfertigung zulassen müssen. Ja, aber dafür müssen wir einfach an den Rahmenbedingungen arbeiten. Das heißt, die Vergabe vereinfachen, dass eben mehrere Gebietskörperschaften, Kommunen auch gemeinsam Aufträge vergeben können oder auch öffentliche Unternehmen Aufträge vergeben können. Dass wir aber auch natürlich vereinheitlichen, was eben die Landesbauordnung, was die kommunalen Auflagen angeht. Dass wir insgesamt eigentlich uns davon lösen, dass die DIN-Normen diese große Rolle spielen, dass wir, wie andere Länder das auch machen, Zielvorgaben machen. Ne? Also was ist die Zielvorgabe für die Energieeffizienz? Was ist die Zielvorgabe für die Statik, für den Lärmschutz? Und dann einfach mal die Bauwirtschaft auch machen lassen und innovativ sein lassen. Ne? Das ist eigentlich der Schlüssel, damit wir hier auch wieder von den hohen Baukosten runtergehen können und dass wir hier tatsächlich auch Dinge wie eben industrielle Vorfertigung, aber vielleicht auch viele andere gute Ideen, wie wir eben günstiger, aber trotzdem qualitativ hochwertig bauen können, dass die auch in die Umsetzung kommen. Aber solange wir eben diesen Rahmen haben, der eben so restriktiv ist, wird man daran nicht viel ändern. Ja, und das ist eigentlich der Schlüssel. Und da leistet diese Bundesbaugesellschaft einfach keinen Mehrwert.
Ich fürchte, bei denjenigen, die dieses strukturelle Steuerloch planen, werden wir jetzt nicht wahnsinnig viel Gegenliebe erfahren, wenn wir sagen Deregulierung. Weil was denn das eigentlich für eine Haltung? Man kann ja hier nicht deregulieren, dann wird ja hier völlig unkontrolliert Geld verdient und am Ende auch noch Gewinn gemacht. Das deckeln wir lieber. Wo kommen wir denn dahin, wo Produkte sich irgendwie ihren eigenen Marktpreis generieren? Das darf nicht sein. Aber wenn das große Bedürfnis ist und vielleicht ist ja dieses strukturelle Steuerloch, nennen wir es Bundeswohnungsbaugesellschaft, dazu geeignet, dass der Staat einen Einblick darin bekommt, auch auf Bundesebene, was es für hanebüchende Prozesse sind, die zu einer Baugenehmigung führen. Und vielleicht haben wir ja darüber dann eine Beschleunigung, weil die Einsicht herrscht, weil der sozusagen Teile der Behörde, die dann verlagert wurden in das neue Steuerloch, dann in die Perspektive versetzt werden, selber mal auf die andere Seite vom Tisch zu kommen. Das könnte ja zumindest eine lehrreiche Erfahrung sein, oder? Also worauf müssen sich denn Investoren?
Ich glaube nicht, dass es ein Erkenntnisproblem gibt. Also ich glaube, wir haben eher ein Umsetzungsproblem. Also wir haben ja schon viele öffentliche Bauherren, ja, viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die bauen, die werden ja auch berichten an die jeweilige Kommune, wo die Probleme sind. Wir haben ja Unternehmen wie die Bayernheim, die natürlich auf Landesebene da schon agieren. Also ich glaube, es gibt da kein Erkenntnisproblem. Ja, es ist das tatsächliche Umsetzungsproblem, dass dieses Geflecht aus verschiedenen Gebietskörperschaften einfach extrem hinderlich ist. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es an vielen Stellen, dass da die Bundesregierung durchaus schon sagt, ah komm, jetzt ziehen wir uns die mal ran, und dann stellt man fest, oh, das liegt in der Hand der Länder. Das ist schwierig. Da müssen wir über die Landesbauministerkonferenz gehen. Da gibt's dann sehr unterschiedliche Einstellungen und man kommt nicht weiter. Und den Kommunen darf man ja auch nicht reinreden. Ne? Das ist ja kommunale Hoheit. Und ich glaube, in diesem
Subsidiaritätsprinzip, das ist unser Grundgesetz.
Ja, aber wir müssen halt auch überlegen, wo es sinnvoll ist und wo eben auch ein bisschen Zentralisierung und Vereinheitlichung wirklich Sinn macht.
Mann, Deregulierung.
Stell dir mal vor, die Autos, die man in Hamburg fährt, die darf man nicht in Nordrhein-Westfalen fahren. Was wäre das für ein Markt?
Ja, wahrscheinlich.
Aber das ist die Situation. Das ist die Situation, die wir doch im Wohnen haben. Ne? Das, was ich in Hamburg baue, darf ich nicht unbedingt in Nordrhein-Westfalen bauen, weil das ist gefährlich, was ihr da in Hamburg macht mit den Geländerhöhen und den Balkonen und.
Ja, dazu habe ich. Aber es ist aber genau so. Ne, ich habe dazu eine witzige Geschichte aus meinem Paddel-Business. Wir haben ja diese Sicherheitsgläser. Also diese Gläser, die außenrum gebaut werden, von denen der Ball abspringt, die sind überall auf der Welt, sind die 10 Millimeter dick und es funktioniert wunderbar. Aber für die Tektonik und Statik im bundesdeutschen Lande müssen wir 12 Millimeter haben. Sonst ist das Sicherheitsglas nicht sicher. Bei uns ist einfach dieses ganz anders mit der Gravitation hier. Das ist
die
einfach
Deutschen schlagen viel härter zu.
Die fliegen einfach mit viel mehr Schwung ins Glas wahrscheinlich. Es ist echt, also manchmal fragt man sich wirklich am Kopf. Aber also, worauf können sich Investoren einstellen? Wird die Wohnungsbaukrise dann jetzt bald gelöst, weil sie Rückenwind erfährt und weil sie sagt, so, der Bundesunternehmer ist jetzt auch unterwegs und jetzt geht's wahnsinnig los?
Also man muss schon sagen, ich meine, das ist jetzt keine Überraschung, das wird jetzt nicht gelöst. Es ist eigentlich auch schon ein bisschen traurig, ne, dass man jetzt in diesem großen Reformprogramm, wo man ja schon sagen muss, Wohnungsbau ist ja eigentlich auch ein wesentliches Thema, wo wir einen Reformstau haben, dass da jetzt die einzige wirklich substanzielle Idee ist, die da jetzt neu reinkommt. Wir machen eine Bundesbaugesellschaft. Das wird nicht tragen. Es soll wohl bald einen Entwurf zum Gebäudetyp E geben. Dann werden wir sicherlich das Thema auch nochmal aufgreifen. Aber nein, also die Wohnungsbaukrise ist nicht gelöst. Im Gegenteil, ich sehe da jetzt keine weiteren substanziellen Maßnahmen, die da wirklich gegensteuern. Wir laufen darauf hinaus, dass wir in diesem Jahr eben unter 200.000 Baufertigstellungen kommen. Und so richtig viel Optimismus, dass es in den nächsten Jahren besser wird, gibt's nicht. Die sich darüber freuen können, sind letztlich die Investoren, denn die können einfach sicher sein, Wohnungen bleiben knapp und damit begehrt und damit teuer. Und das ist vielleicht die Quintessenz für viele der Hörer hier, die sagen, naja, was interessiert mich die Politik? Mich interessiert der Markt. Und im Markt wird sich da nicht so viel tun. Wir werden weiterhin eine große Knappheit haben.
Okay. Und man darf auch nicht vergessen, also als die neue Heimat damals für die symbolische Mark an Hamburg verkauft wurde, da hatte diese DGB-Gesellschaft 190.000 Wohnungen und 17 Milliarden Euro Schulden. Ne? Also das einfach, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 17 Milliarden Mark. Mitte der 80er Jahre. Wenn du das mal hochrechnest, wie viel müssen wir draufrechnen, Herr Professor, wenn wir sagen, irgendwie zu Kaufkraft heute?
Das kann ich jetzt nicht über den Kopf, aber das ist...
Aber ungefähr verdreifachen könnte man diese
Summe.
Sicherlich
um die 50 Milliarden Euro würde ich wahrscheinlich schätzen, ja.
Für 190.000 Wohnungen, was natürlich ein großer Bestand ist, aber das ist das, was die Stadt Hamburg damals übernommen hat. Das war schon nicht von schlechten Eltern, wie man hier in Hamburg sagt. Das, genau. Mhm, also in diesem Sinne, spart euch die neue Behörde und arbeitet mit uns daran, dass der Markt wieder funktioniert. Es wäre jedenfalls fantastisch. In diesem Sinne, ich danke dir, Michael, fürs Aufdröseln dieser großartigen Steuerloch-Idee. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich hoffe, du platzt nicht sofort. Ich jedenfalls muss mich immer mal wieder zusammenreißen. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht beantwortet haben, die du gerne beantwortet hättest, kannst du uns gerne schreiben. Wir haben heute schon die Folge Nummer 12 und die Nummer 15 ist wie immer für deine Fragen reserviert. Insofern hau raus, schreib uns gerne E-Mail unten in den Shownotes. Und wenn du uns bewertest, egal ob auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer du uns gerade hörst oder sogar einen Kommentar da lässt, es kostet dich nur ein paar Sekunden und würde uns massiv helfen. Insofern vielen herzlichen Dank und in diesem Sinne, macht es gut, wenn ihr mögt. Bis nächste Woche Donnerstag ab 4.59 Uhr sind wir wieder für euch da. Bis dahin alles Liebe und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.